Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Mama, Papa, die sind immer für uns da. Also im besten Fall. Es gibt dann aber auch so Momente im Leben, da sind wir plötzlich nicht mehr nur das Kind für unsere Eltern, sondern ein Freund oder auch mal eine Beraterin. Vielleicht auch mal jemand, der sagt, so, hier ist Schluss und wir ziehen eine harte Grenze. Unser Thema heute, auf Augenhöhe, wenn wir den Eltern neu begegnen. Ihr hört dazu Mareike Nieberding. Sie ist die Beziehung mit ihrem Papa nochmal neu angegangen, denn irgendwie sind sich die beiden fremd geworden. Und ihr hört auch Magdalena Bienert. Sie hat sich irgendwann gedacht, Mama, jetzt helfe ich dir mal, und zwar bei der Partnersuche. Ein Mann für Mama, so heißt der Podcast und das dazugehörige Buch. Ihr kennt Magdalena vielleicht als Reporterin bei Deutschlandfunk Nova. Magdalena, wie kam es denn dazu, dass du dachtest, ich muss mal einen Mann für Mama suchen?
Ja, also tatsächlich ist meine Mutter jetzt nicht wahnsinnig traurig und einsam. Aber es ist tatsächlich so, je älter man selber wird, desto mehr hinterfragt man auch so, wie geht's eigentlich der eigenen Mutter, wenn sie älter wird. Weil sie lebt, eigentlich seit ich sie kenne, alleine. Es gab nie wirklich einen Mann, der länger an ihrer Seite war, also für ein paar Jahre. Ich kann mich da an keinen erinnern. Und dachte jetzt, ey, die ist doch noch eine coole Frau. So, die ist total fit. Also die ist jetzt 75. Als wir die Suche gestartet haben, war sie 72. Mhm. Die ist wahnsinnig aktiv, kulturell interessiert. Die ist absolut auf der Höhe unserer Zeit mit WhatsApp, eBay, hier und da. So, und dann denke ich so, da kannst doch, das muss doch auch noch einen Typen dazu geben, der mal einfach einen tollen Kurztrip mit ihr macht, der sie begleitet ins Theater. Daraus dachte ich, ey komm, das war auch schon ganz zugegeben auch ein bisschen eine Schnapsidee so. Mhm. Und meine Mutter war jetzt nie so, ach, ich suche eigentlich einen Mann, aber ich traue mich nicht, so ist sie eigentlich gar nicht. Das ist wirklich tatsächlich so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen.
Und deine Mutter war dann einfach offen dafür?
Ja, also sie hat erst, hat sie kurz so, war sie so, ernsthaft jetzt? Und dann habe ich aber schon gemerkt, während unseres ersten Gespräches, es war im Auto, wo ich sie überfallen habe, dass das so schon aus ihr raussprudelte und sie dann so anfing, ach naja, aber ich gucke ja auch immer nach Männern und aber ich finde, es gibt keine Männer, die mich interessieren und dann haben die entweder schon Frauen oder meistens sind auch nur Frauen bei den Veranstaltungen, wo ich bin. Und dann merkte ich so, dass es schon auch ein Thema ist. Und am Ende dieses Gesprächs sagte sie, nee, aber eigentlich bin ich offen dafür, weil sie ist zum Glück ein sehr offener, interessierter Mensch. Und ich glaube, das war dann einfach auch die Neugier, die sie gepackt hat, weil sie dachte so, ich habe mein ganzes Leben lang nie ein Online-Dating gemacht, nie auf eine Anzeige geantwortet, so. Okay, es könnte vielleicht ganz lustig werden. So.
Du sagst ja, die digitale Welt ist ihr nicht so fern. Tinder für Ü70 kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also wie hast du dieses Dating angefangen?
Ja, war auch so meine Überlegung. Ich habe natürlich ganz klassisch sofort vorgeschlagen, komm, wir gucken einfach bei einer Online-Partneragentur. Ich musste ein bisschen suchen, aber es gibt einige, die auch schon die Sektion 66 plus als einzelne Alterskategorie haben. Und meine Mutter selber war dann so, aber hier in meiner Tageszeitung, können wir nicht da eine Anzeige schalten? Ich so, ach, stimmt, ja. Das haben wir dann auch gemacht. Also sowohl online als auch eben klassisch mit Chiffrenummer an den Verlag. Da kam jetzt nicht so viel zurück tatsächlich. Und dann waren wir sogar noch beim Speed-Dating für rüstige Rentner, sag ich mal.
Wie war das?
Das war auch total skurril. Also irgendwie, ich habe eine Reportage gesehen vom WDR, wo das im Ruhrpott eine total tolle Veranstaltung war, wo die alle haben sich schick gemacht und es war so voll das Happening. Und dann bist du in Berlin und es war leider einer dieser 38 Grad Sommertage nachmittags und wir mussten uns bei irgendeinem Mexikaner treffen in einem Restaurant und das war...
Also es hört sich ein bisschen heiß an, aber wahrscheinlich für so ältere Leute ist das eher problematisch.
Ich war ja mit, ich fand es auch grenzwertig. Man wollte eigentlich nirgendwo anders sein als an einem See. Man wollte sie eigentlich nicht aufgebrezelt irgendwo hinsetzen. Mhm. So. Man muss dazu sagen, es wurde schon zweimal verschoben, dieses Speed-Dating, weil die nicht genug Anmeldungen hatten und es las sich so zwischen den Zeilen raus, dass die Männer fehlen. Und dann kommen wir da hin und dann war es so, 3 Frauen, 2 Männer.
Oh.
Und dann tat es dem Love Angel, der da durchführen musste. Der meinte auch, ja, tut mir voll leid. Manche sagen halt immer, wir machen es jetzt trotzdem. Aber Speed-Dating mit 5 Leuten ist dann halt auch einfach nach einer Viertelstunde vorbei. So, also das war irgendwie total ernüchternd. Und die anderen beiden Männer waren auch ja eher so Ende 50, Anfang 60. Also tatsächlich auch noch zu jung so für meine Mutter und mit Turnschuhen und Rucksack auf dem Rücken. Das fand sie irgendwie auch nicht so geil. Und dann sind wir einfach Eis essen gegangen und haben das so unter Okay-Check Speed-Dating einmal gemacht. Aber es war echt eine also super merkwürdige Erfahrung.
Du hast gerade gesagt, du warst bei dem Date dabei und das fand ich das Kurioseste. Du warst bei allen Dates dabei.
Ja.
Wie war das?
Witzigerweise, ich rede auch immer von der Zeit so, wir haben das, Gott, wir haben den kennengelernt, weil ich habe mich damit wirklich so voll identifiziert irgendwie, weil ich immer dann so dachte, einerseits habe ich meine Mutter in diese Situation gebracht, also möchte ich ihr auch beistehen, so gerade bei so, also ich war nicht bei allen, aber bei so ziemlich vielen. dass ich dachte, okay, ich möchte auch dabei sein. Und es war eigentlich auch erstaunlich, dass die Männer, die wir gefragt haben, ob ich mitkommen kann, dass die auch immer total offen waren.
Ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber gab es denn nicht auch mal die Situation, dass die Männer gesagt haben, ja, ich nehme dann gerne die jüngere Version, also dich?
Ja. Tatsächlich, als wir tanzen waren, im Café Käse, so einem uralten, traditionellen Tanzlokal mit wirklich so Disco-Fox-mäßig, da war ich dann die Erste, die dauernd aufgefordert wurde. Das war ein bisschen merkwürdig so. Mhm. Aber ich war dann immer ganz offensiv mit meinem Mikrofon und habe gesagt, hier, ich suche für meine Mutter einen Mann. Und
da war dann die Grenze genau, klar gezogen.
Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass viele Männer sich auch geschmeichelt gefühlt haben, dass man sich für sie interessiert und dann gleich zwei Frauen, auch wenn die eine nicht in Betracht kommt, so. Aber trotzdem habe ich gemerkt, so, dass sie auch gerne erzählt haben, auch von sich und warum sie gerade wieder daten und so, wie das so ist. Also ich fand es überhaupt total spannend, diese ganze Generation zu beobachten, wie offen die waren, wie viel die noch unternehmen, wie fit die sind. Ja.
Was hat denn diese ganze Dating-Aktion mit euch gemacht? Also wie hat sich die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter verändert?
Ich würde sagen, dass wir natürlich sowieso ein sehr enges Verhältnis immer haben, weil ich ja auch alleine mit ihr groß geworden bin.
Würdest du sagen, deine Mutter ist so eine BFF?
Nee, auf keinen Fall. Nee. Also das nie. Die Grenze war immer klar Tochter, Mutter. So. Mhm. Und bestimmte Sachen würde ich ihr auch nicht erzählen wollen und umgekehrt genauso. Aber was ich jetzt tatsächlich durch diesen Podcast und auch das Buch nochmal, zwischen haben wir, glaube ich, gute 2 Jahre immer mal wieder wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass wir tatsächlich uns auf einer Augenhöhe begegnet sind wie 2 erwachsene Frauen. Und vielleicht sogar das erste Mal dieses Level von Kind-Eltern verlassen haben. Also ohne, dass einer dem anderen Rat geben will oder man irgendwie doch bevormundet wird oder irgendwie sowas. Mhm. Also das fand ich total spannend. Je öfter wir darüber reden, was es mit uns gemacht hat und es selber nochmal so reflektieren, merken wir, dass wir tatsächlich Gespräche geführt haben, die natürlich auch, klar, ich hatte so einen journalistischen Anspruch. Das heißt, ich bin auch aus meiner Tochterrolle so ein bisschen herausgetreten und habe auch Sachen gefragt, dann, wo ich dachte, das interessiert auch andere. Und dadurch hat sich wirklich eine Augenhöhe entwickelt, wo ich nicht weiß, ob wir die ohne diese ganzen Gespräche entwickelt hätten. So, dass man auch, dass sie das erste Mal sieht, ach so, so arbeitet meine Tochter, so führt die Interviews oder das macht sie. So, dass
das
sie
ist deine Welt.
Genau, das ist meine Welt. Also das ist auf jeden Fall was wir mitnehmen. Auch wenn es jetzt, wir können es ja sagen, es gab jetzt keinen Mann am Ende, aber das war dann wirklich eigentlich zweitrangig, weil wir einfach eine tolle Zeit zusammen hatten und uns näher kennengelernt haben.
Was hast denn du über das Dating gelernt? Also ist Dating mit 70 komplizierter, einfacher als Dating mit 30?
Ich glaube, es ist noch mal mehr komplizierter, eben weil diese ganzen Apps wegfallen und weil diese Generation 60 plus noch mal mehr klarere Vorstellungen von dem hat, was sie nicht will und die noch mal mehr gezwungen sind, ihre Zeit nicht zu verplempern, ne? Weil die haben einfach keine Zeit mehr. Und alle Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die würden auf keinen Fall länger als nötig bei einem Kaffee mit jemandem sitzen bleiben, wo sie merken, so, boah, der redet ja nur von sich. Nee, dazu ist mir meine Zeit zu schade und zu wertvoll. Und dass gerade die Frauen auch, die so schon sehr emanzipiert sind und starke Frauen sind, auch sagen, ey, wie meine Mutter eben auch, ich hatte auch so tolle Beziehungen, ich habe ein bestimmtes Level gehabt und darunter gehe ich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Umkehrschluss auch zu Männern, die, sagen wir mal so, öfter kein Problem damit haben, sich eher nach unten zu orientieren, wenn die Frau dann jünger ist. Ob sie jetzt vielleicht dann andere Interessen hat oder der Humor nicht stimmt, dann nehmen die es nicht so genau wie die Frauen mit 70. Das ist tatsächlich ganz interessant zu beobachten.
Fühlst du dich jetzt eigentlich nach dieser ganzen Aktion so richtig erwachsen oder gibt es immer noch Momente, wo du denkst, nee, ich bin das Kind?
Also ich glaube, dass ich mich schon erwachsener fühle im Umgang mit meiner Mutter, dass unsere Beziehung auf jeden Fall auf ein anderes Level gebracht hat. Aber natürlich ist so einmal Mutter, immer Mutter, klar, wenn die mich besucht und sie sieht irgendwas, fällt ihr auch ein blöder Spruch ein, hier müsste mal jetzt wieder aufgeräumt werden oder, ne, oder Mensch, du brauchst aber mal hier eine neue Tapete an der Wand oder halt irgend so ein Mutti-Spruch.
So ein Mutti-Spruch, ja.
Da kommt sie, glaube ich, aber eher nicht aus ihrer Haut. Aber ich bin jetzt vielleicht gelassener und kann dann so darüber hinwegsehen. Doch, ich würde sagen, tatsächlich, dass sich dieses Beschäftigen mit uns und auch mit unserer Vergangenheit und einfach nochmal wirklich nachfragen, Mama, wie geht's dir wirklich? Ich sehe, du machst einen fitten Eindruck und einen fröhlichen Eindruck, aber was steckt dahinter? Dass das enorm bereichernd ist für jede Eltern-Kind-Beziehung.
Einen Mann gab es also jetzt erstmal nicht, aber dafür hat sich irgendwie so ein stärkeres Band geknüpft zwischen Mutter und Tochter. Ich habe mit Magdalena Bienert gesprochen. Sie ist ihrer Mutter näher gekommen, ihr auf Augenhöhe mal begegnet, weil sie probiert hat, für sie einen Mann zu suchen. Und dabei gab es keine Tabus. Über Sex mit 70 haben die beiden auch gequatscht, hat Magdalena noch erzählt.
Deutschlandfunk Nova.
Mareike, die hat irgendwann gemerkt, dass jedes Mal, wenn sie vom Besuch bei ihren Eltern in Niedersachsen zurück nach Berlin gefahren ist, dann wurde sie irgendwie traurig. Besonders dann, wenn sie an ihren Papa gedacht hat. Und irgendwie waren sich die beiden einfach fremd geworden und Mareike hat sich gefragt, was verbindet mich eigentlich noch mit meinem Vater? Darüber hat Mareike Nieberding das Buch Ach Papa geschrieben und mit mir über das Verlieren und Wiederfinden der Beziehung zu ihrem Vater gesprochen. Mareike, ist das Ach Papa liebevoll gemeint oder in der Tendenz dann doch eher genervt?
Ich fand es einen schönen Titel, weil es von beidem etwas ist. Also ich glaube, das genervte Ach Papa ist quasi beim Status Buch Anfang oder überhaupt die Idee, es machen zu wollen. Und zum Ende des Buches und nach Erscheinen und auch seitdem, würde ich sagen, hat es sich gewandelt zu diesem zärtlicheren, auch irgendwie wohlwollenderen Ach Papa.
Du sagst ja, du warst ein Papakind. Was ist denn das für dich?
Ich war ein Papakind insofern, als dass mein Vater und mich immer wahnsinnig viel miteinander verbunden hat. Also wir haben tatsächlich sehr aktiv gemeinsame Hobbys betrieben. Ich komme vom Land und wir hatten einfach hinten im Garten so ein paar kleine Ponys stehen. Und mein Papa hat sich mir darum gekümmert und mich immer zum Reiten gefahren. Wir sind zusammen gesegelt und ich war einfach wahnsinnig fixiert sozusagen auf ihn. Ich habe immer alles mit ihm unternommen und er war so die Person, glaube ich, die mir auch so durch den Alltag dementsprechend am nächsten stand.
Und du hast gesagt, du warst auch genervt von ihm mal. Klar, wie wahrscheinlich jeder so in der ganz normalen Elternbeziehung. Aber was hat dich da gestört?
Also das Genervtsein, das kam dann tatsächlich erst mit der Pubertät. Solange ich ein Kind war, war irgendwie alles einfach und gut und unproblematisch. Dann wurde ich von einem Kind zu einem Mädchen. Mit dem vom Kind zum Mädchen werden hat sich irgendwie so ein bisschen auch mein Fokus, also mein Elternfokus, so ein bisschen verschoben. Und ich habe ein bisschen mehr in Richtung Mama geguckt, mich natürlich auch an ihr ausgerichtet, von ihr gelernt. Was ist sie für eine Art von Frau? Will ich selber für eine Art von Frau werden? Und mit diesem dann nächsten Schritt vom Mädchen zur Frau hat sich das noch weiter verengt, irgendwie dieses Blickfeld. Und in dieser Zeit ist, glaube ich, auch dieses Genervtsein entstanden.
Konntest du mit deinem Papa über so Frauenthemen nicht sprechen oder war er einfach für dich dann nicht die gefühlte Bezugsperson?
Ja, das war dann schon so klar, dass wir darüber eigentlich gar nicht gesprochen haben. Also da hat sich schon, gab es bei uns in der Familie schon so eine klare Geschlechtertrennung, dass immer wenn es um Jungs ging, immer wenn es um, keine Ahnung, Menstruation, wenn es um überhaupt alle Formen von einer sich entwickelnden Sexualität, all das habe ich eigentlich, wenn überhaupt, nur mit Mama besprochen. Das war schon so, dass ich diese ganze Welt eigentlich so gut es ging, auch von Papa fast fernhalten wollte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, das geht ihn irgendwie nichts an. Und ich glaube, er hat sich da auch immer ein bisschen außen vor gefühlt. Und das ist, glaube ich, auch für ihn nicht unbedingt ein schönes oder einfaches Gefühl gewesen, dass man als Vater und als Mann, dem man seiner Tochter so lange so nahe stand, wie es bei uns der Fall war, dann irgendwie auch so ein bisschen aussortiert wird.
Hast du das in dem Moment schon so gemerkt, dass er diese Veränderung spürt oder kam das dann später erst? Also hat er immer mal wieder probiert, irgendwie bei dir anzudocken?
Ja, auf jeden Fall. Und es gab natürlich auch Momente des Andockens und des gemeinsamen Zeitverbringens. Aber die richtige Reflexion darüber, die hat tatsächlich dann erst viel, viel später eingesetzt. Also ich habe das ehrlich gesagt auch als Jugendliche irgendwie als normal empfunden. Ich dachte, das ist halt so. Ich dachte, okay, ich bin halt ein Mädchen und ich gucke halt eher nach meiner Mutter und mit der verstehe ich mich auch gut, obwohl wir uns oft gestritten haben, weil wir uns auch so ähnlich sind. Mhm. Und ja, Papa ist dann irgendwie so der Papa, der irgendwie dazugehört, aber von dem ich gar nicht richtig wusste, wer ist eigentlich der Mann, der dahinter steckt. Was interessiert ihn im Leben? Was bereut der? Wer ist das überhaupt über diese Vaterfigur hinaus? Das kam dann erst viel später. Und ich glaube, dieser Bruch des Umzugs in eine ganz andere Welt, in eine großstädtische Welt, mit der er auch nicht wirklich was anfangen kann, hat dann nochmal sehr viel beigetragen, sowohl zur Entfremdung als auch zur Reflexion darüber, was uns sozusagen verloren gegangen ist auf dem Weg.
Als du dann gemerkt hast, dass ihr euch entfremdet habt, wann war dann die Entscheidung da, das irgendwie zu ändern, wieder aufeinander zuzugehen?
Interessanterweise wäre ich vielleicht selber gar nicht so richtig drauf gekommen, wenn mich nicht mein damaliger Freund, der heute mein Mann ist, darauf gestoßen oder fast so dahin geschubst hätte. Dem kam das irgendwie immer so ein bisschen komisch vor. Ich habe es im Buch Familienweh genannt. Also all die Traurigkeit, die ich so oft gespürt habe, wenn ich von meinen Eltern nach Hause, also wieder nach dem Besuch bei meinen Eltern nach Berlin unterwegs war und im Zug saß und irgendwie 4 Stunden für mich hatte, da hat mich immer so eine komische Melancholie überfallen und die die wusste ich nie so richtig zu deuten und was das eigentlich soll. Also sie hatte irgendwie mit Entfremdung, mit auch so Einsamkeit zu tun, obwohl man das ganze Wochenende unter vielen Leuten war und auch Menschen, die einem ja was bedeuten, weil es ja die eigene Familie ist. Nach langen und vielen Gesprächen mit ihm darüber bin ich dann irgendwie irgendwann drauf gekommen, dass das, glaube ich, was mit Papa und mir zu tun hat und dass wir irgendwie es nicht schaffen, ins Gespräch zu kommen, uns gegenüber sitzen und reden, aber eigentlich nichts sagen.
Wie hat denn dein Vater reagiert, als du ihm gesagt hast, dass er dir fremd geworden ist?
Da war er natürlich erstmal total vor den Kopf gestoßen. Also es hat ihn, glaube ich, im ersten Moment sehr verletzt.
Ach krass, er hat es also nicht so gesehen.
Nein, erstmal war er, glaube ich, total geschockt, weil er sich vielleicht auch selbst gar nicht bisher dahin getraut hatte, das auch als Problem anzuerkennen. Und im zweiten Schritt stellte sich in weiteren Gesprächen heraus, dass er auch irgendwie ein bisschen das Gefühl hat, er hätte mich verloren irgendwo auf dem Weg.
Aber das ist ja auch ein Hinweis auf sehr viel Liebe zwischen euch, denn ich glaube, viele würden sich gar nicht so darum nochmal bemühen, sondern sagen, das ist einfach dieser normale Loslassungsprozess.
Ja, ich habe das auch, dass er dann eingewilligt hat, überhaupt mit mir sozusagen unsere Beziehung nochmal in Angriff zu nehmen und irgendwie auch gemeinsam loszufahren. Wir sind dann ja für das Buch auf eine kleine Reise gegangen, auf seine Vergangenheit. Und wir sind dann nach Freiburg gefahren, was sein Studienort war. Ich wollte halt mit ihm irgendwo hin, wo er ein eigenständiger, unabhängiger Mensch war. Obwohl er das natürlich jetzt auch immer noch ist, aber es ist halt was anderes, wenn man immer in diesem Familienverbund ist. Dass er das überhaupt alles zugelassen hat, habe ich eigentlich auch schon von Anfang an als großen Akt der Liebe und auch als
Absolut,
Handreichung
ja.
empfunden und als großen Vertrauensbeweis. Unsere Ausgangsposition ist, glaube ich, eine relativ durchschnittliche. Zwischen uns ist kein großer Bruch passiert, es ist niemand gestorben, es wurde niemandem irgendwas angetan. Wir sind einfach ein normaler Vater mit einer normalen Tochter, mit einer normalen Entfremdung, die vielleicht zum Erwachsenwerden dazugehört, aber vielleicht eben auch nicht dazugehören muss.
Und trotzdem eigentlich umso spannender, dass, wenn das alles so normal wirkt, dass ihr euch dann trotzdem diese extra Mühe macht. Was hast du denn von deinem Vater erfahren, was dich überrascht hat?
Oh, ich habe wahnsinnig viel über meinen Vater erfahren in Kleinigkeiten, die tatsächlich so mit Alltag zu tun haben. Zum Beispiel, worauf er überhaupt Lust hat, wenn man an so einem Wochenende zusammen unterwegs ist. Ich wusste nicht, will der eher in die Natur oder will der eher in die Stadt und irgendwie Kaffee trinken und Leute gucken.
Konntet ihr aushalten, so sehr intensiv lange miteinander zu sprechen? Ich erlebe das manchmal, dass wenn man so flüchtige Gespräche hat und dann auf einmal sich ganz nah ist und ganz klar ist, man konzentriert sich gerade aufeinander, dass ich dann fast manchmal denke, oh, jetzt ist es irgendwie doch komisch, sich so auf einmal so in die Augen zu gucken und so präsent miteinander zu sein. Wie war das für dich nach all den Jahren?
Ja, es war interessant, weil ich glaube, wir hatten halt diese lange Autofahrt. Also das sind ja fast 700 Kilometer und wir mussten erstmal halt über 7 Stunden zusammen Auto fahren. Und dieses Autofahren war interessanterweise ein total gutes, im wahrsten Sinne des Wortes, Vehikel, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, weil man sich beim Reden nicht angucken muss. Und sobald wir dann da angekommen waren, ja klar, da war auch ganz viel Unbeholfenheit irgendwie in unserem Miteinander, weil wir es eben gar nicht mehr eingeübt hatten, überhaupt zusammen Zeit zu verbringen und auch erst recht nicht zu zweit. Ich bin schon 1000 Mal gefühlt mit meiner Mutter alleine irgendwie übers Wochenende oder auch mal im Sommer ein paar Tage weggefahren und mit Papa hatte ich das halt noch nie gemacht. Klar, manche Gespräche waren auch schon so, dass man auch mal zwischendurch dachte, okay, wo ist hier der Notausgang? Kann ich hier irgendwie entwischen? Und dann war es gerade gut eben, dass wir auch woanders waren und nicht abgelenkt werden konnten. Das hat uns total geholfen und eben auch, und das ist ja eigentlich eine Binse, das gemeinsame halt nicht reden, ne? Einfach so das, was man dann halt auch so muss.
Was hat sich denn in eurer Beziehung bis heute verändert?
Ich glaube, was das Buch am stärksten verändert hat, ist so eine grundsätzliche Zugewandtheit, die das geschaffen hat, also die dieses Miteinander wieder ins Gespräch kommen ermöglicht hat. Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Vater durch dieses Zeitverbringen, auch beiläufige Zeitverbringen, irgendwie nochmal auf eine neue Art kennengelernt, auch als der Mann, der er jetzt ist. Mir ging es so ein bisschen so, dass wenn ich mir ein Bild von meinen Eltern vorstelle, dann stelle ich mir die immer als um die 40-Jährige vor, so wie sie waren, als ich ein Kind war. Mhm. Und so auf diesem Level sind die quasi in meiner Vorstellung irgendwie stehen geblieben. Aber die haben sich natürlich auch verändert in den letzten Jahren. haben vielleicht auch sich neue Meinungen gebildet oder neue Hobbys gefunden, neue Interessen, bestimmte, ich weiß auch nicht, Diskussionen, die wir früher geführt haben, sind heute obsolet, weil sie gar nicht mehr tangiert. Und das alles war erstens super wichtig. Ich habe jetzt das Gefühl, ich kann ihn als Mensch und Mann viel mehr greifen, auch was seine Sorgen sind und Nöte. Darüber haben wir überhaupt nie gesprochen. Es ging immer nur quasi, wie das klassisch gedacht ist, Eltern Richtung Kind, aber nicht Kind Richtung Eltern. Also seitdem frage ich auch wirklich, wie es ihm geht und will es auch wissen.
Und so erhältst du quasi diese neu gewonnene Nähe aufrecht.
Ja, ich versuche halt seitdem viel, viel stärker auch neugierig zu sein auf ihn und nicht immer nur zu erwarten, dass er als mein Vater sich dafür interessiert, wie es mir als seiner Tochter geht, sondern habe irgendwie auch so eine neue und ich glaube auch irgendwie gesunden Erwachsenenblick auf meine Eltern überhaupt bekommen durch diese Auseinandersetzung mit ihm. Die brauchen auch mal jemanden, der ihnen sozusagen zuhört und die brauchen auch mal einen Ratschlag. Und das ist irgendwie eine ganz neue Rolle, die man dann auch so finden muss, finde ich, um die 30, dass man für seine Eltern auch ein ganz neuer Ansprechpartner wird. Mhm. Und irgendwie sich auch nicht immer darauf ausruhen kann, dass man irgendwie ja das Kind ist und dass die sich kümmern müssen. Auf einmal muss man sich auch selber kümmern und das ist eigentlich was Tolles.
Das klingt doch verdächtig nach Erwachsenwerden, wenn dann Papa das Superman-Cape ablegt. Mareike Nieberding ist vom Papakind zum Mamakind geworden. Und jetzt ist sie irgendwie beides und hat auch nochmal eine andere Ebene zu ihren Eltern gefunden.
Deutschlandfunk Nova.
Berlin ist immer sowas von leer über die Feiertage. Denn vor Weihnachten, ja, da wollen sie dann alle wieder nach Hause. 20, 30 und sogar 40-Jährige setzen sich dann schön in den Zug oder ins Auto und fahren heim zu Mama und Papa, um sich dann schön unter einen Tannenbaum zu flezen, sich wieder wie ein Kind zu fühlen und verwöhnen zu lassen. Aber wann ist eigentlich genau der Zeitpunkt, wo wir dann erwachsen werden? Wenn wir ausziehen und uns dann trotzdem noch von Mama das Studium oder die Ausbildung finanzieren lassen, wenn wir einen eigenen Job haben, aber trotzdem bei jeder neuen Entscheidung die Eltern anrufen und um Rat bitten. Dr. Angelika Gugelhör-Rudan vom Deutschen Jugendinstitut in München hat genau zu diesem Thema geforscht und für ihre Doktorarbeit viele junge Menschen befragt. Werden wir denn heute später erwachsen?
Wir werden später erwachsen, weil die Phase, bis wir erwachsen sind, länger dauert als früher. Das heißt, das Jugendalter beginnt früher, als es jeder Fall war und zieht sich über eine ganze Zeit hin.
Sie haben ja Ihre Doktorarbeit über junge Menschen aus Italien, Schweden und Deutschland gemacht. Und jetzt frage ich mich natürlich, gibt es da Unterschiede in Europa?
Das Erwachsenwerden ist ja von vielen Dingen begleitet, wie zum Beispiel davon, dass die jungen Menschen irgendwann das Elternhaus verlassen, ausziehen oder dass sie einen Job bekommen, der dann mehr oder weniger dauerhaft ist. Und all diese Dinge, die gestalten sich natürlich unterschiedlich. Und es zeigt sich, dass in Italien beispielsweise die jungen Menschen sehr viel später ausziehen, als es in Deutschland der Fall ist. Wohingegen in Schweden die jungen Erwachsenen sehr viel früher das Elternhaus verlassen. Die sind da erst so 18,5 Jahre alt im Durchschnitt. In Italien sind sie um die 30 Jahre alt. Das ist ein Riesenunterschied.
Und woran liegt das?
Das liegt zum einen natürlich an kulturellen Gegebenheiten, dass es da einfach so üblich ist. Zum anderen aber sehr stark daran, dass die finanzielle Situation sehr unterschiedlich ist und auch der Wohnungsmarkt sehr unterschiedlich. In Italien gibt es wenige Mietwohnungen, wenige Wohnungen, die für junge Leute verfügbar sind.
Gibt es da eigentlich bei Geschlechtern auch einen Unterschied?
Ja, es zeigt sich, dass Männer tendenziell noch etwas später ausziehen als Frauen. Also auch in Italien ziehen die jungen Männer, bleiben noch ein bisschen länger, im Durchschnitt ein Jahr länger bei ihren Familien wohnen, als das die Frauen tun.
Könnten Sie denn so eine Checkliste machen, die man abhaken kann und dann ist man erwachsen? Also ausziehen, haben Sie jetzt gesagt.
Ach, das wäre schön. Dann hätte das für sich jeder mal so geklärt.
Ja, das wäre sehr schön.
Ja, das ist nicht so einfach. Also es gab früher so Statusübergänge, die sehr klar waren. Und wenn man die durchlaufen hatte, dann war man eindeutig. Man war dann erwachsen, wenn man zum Beispiel die eigene Wohnung hatte oder das eigene Haus. Wenn man finanziell unabhängig war, weil man selber gearbeitet hatte oder weil man einen Mann hatte, der einen versorgt hat. Das ist heute nicht mehr so eine eindeutige Beziehung. Man kann auch ohne alle diese Statusübergänge, Statuspassagen erwachsen werden und kann sich auch als erwachsen empfinden. Also insofern ist es sehr schwierig, da so eine Checkliste zu machen. Aber es ist oft so, je mehr man für sich selber Bereiche hat, in denen man sich autonom fühlt, desto eher fühlt man sich einfach erwachsen Und dann ist man es auch.
Wissen Sie noch, wann Sie sich zum ersten Mal so ein bisschen erwachsen gefühlt haben?
Das war in einer Situation, wo ich das erste Mal alleine in den Urlaub gefahren bin. Da hatte ich tatsächlich erstmal so das Gefühl, jetzt kann ich selber entscheiden. Ich kann mich um mich selber kümmern und habe mich auch zum Teil erwachsen gefühlt. Und erst so 15 Jahre später habe ich dann gemerkt, dass es das eigentlich noch gar nicht so war. Sondern da war dann die Geburt meiner ersten Tochter, wo ich dann wieder das Gefühl hatte, jetzt bin ich aber erwachsen geworden. Also es ist ein langer Prozess, der gar nicht sich so an einem einmaligen Erlebnis letztendlich festmachen lässt, sondern so von den Rändern her zu betrachten ist.
Das sagt Dr. Angelika Gugelhör-Rudan vom Deutschen Jugendinstitut in München. Sie hat zum Thema Erwachsenwerden geforscht. Autonomie und Verbundenheit junger Erwachsener in Deutschland, Italien und Schweden, so lautet der Titel ihrer Doktorarbeit.
Deutschlandfunk Nova.
Heute ging es hier im Ab 21 Podcast darum, in welchen Momenten, warum und ob überhaupt mal wir unseren Eltern auf Augenhöhe begegnen. Ja, wann kommt eigentlich der Zeitpunkt, wo wir unseren Eltern auch mal was geben und nicht nur nehmen? So ein Rollentausch, dieses Abnabeln, Erwachsenwerden, das ist ein Kleckerprozess, habe ich heute nochmal mitgenommen. Das passiert so Stück für Stückchen. Ganz raus habe ich jetzt aber noch nicht, wie komplett erwachsen ich mich fühle. Ich weiß noch, wie geschockt ich war, als mich dann mal so Teenies auf der Straße angefangen haben zu siezen. Da dachte ich so, okay, jetzt bin ich alt und erwachsen. Ihr habt den Ab 21 Podcast gehört mit mir, Charlene Rogall. Bis zum nächsten Mal dann.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.